Was das Gesetz nicht vermochte, tat Gott. Er schickte seinen eigenen Sohn als Opfer, damit das Gerechte, das Eigentliche des Gesetzes in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn, jetzt kommt die Begründung, die, die nach dem Fleisch sind, nach dem Fleisch zu wandeln, heißt nach dem Fleisch zu sein, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Nach dem Fleisch zu wandeln heißt, nach dem Fleisch zu sinnen, an unsere Umwelt, an das Irdische, die Welt, in der wir leben, beginnend mit unserem Körper, der ja zu dieser Welt passt, in dieser Welt lebt, an das wir denken, was des Fleisches ist. Aber die, die nach dem Geist sind, nach dem Heiligen Geist, die sinnen, denken nach, haben ihre Gedanken dort auf das, was des Geistes ist, was zum Geist gehört. Was gehört zum Heiligen Geist? Gott gehört dazu. Jesus gehört dazu. Die Bibel gehört dazu. Das Evangelium, die Gemeinde, das Reich Gottes. Man kann eine lange Liste machen. Das sind die Themen, das ist das, woran jemand denkt, der der Forderung Gottes nachkommt und ihn von ganzem Herzen liebt. Denn das Sinnen des Fleisches, wenn man die Gedanken beim Irdischen hat, ist tot. Das Sinnen des Geistes aber Leben und Friede. Das Sinnen des Fleisches ist tot, weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Warum? Ist es verkehrt, an Irdisches zu denken? Nein. Aber wenn das meine Welt ist, die mich band, absorbiert, wenn ich dort zu Hause bin, wenn das die Welt ist, in der ich mich eigentlich bewege, dann ist das ein Zeichen davon, dass ich die Welt Gottes, in der er wohnt, verlassen habe. Ich habe es vorgezogen, genau wie Eva, als sie vom Baum nahm. Ich habe es vorgezogen, an das Irdische mich zu binden, mich mit ihm zu beschäftigen, als mit ihm. Die Frage ist, in welchem Zeichen denke und handle ich? Weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertänig, denn es vermag es auch gar nicht. Die, die im Fleisch sind, vermögen nicht Gott zu gefallen. Jetzt spricht er von im Fleisch sein. Es ist ein Unterschied. Übrigens, wenn Sie eine Luther-Übersetzung haben, dann wird hier ungenügend übersetzt, sodass Sie den Gedanken nicht mitkriegen. Luther übersetzt geistlich, denke ich, oder geistlich gesinnt. Darum geht es nicht. Es geht in Vers 8 um im Fleisch zu sein. Das ist die Welt, in der ich bin, mich aufhalte. In Römer Kapitel 7, im vorhergehenden Kapitel, Vers 5, sagt Paulus, als wir im Fleisch waren, wir sind existenziell, was wir eigentlich sind, entweder in der einen Welt oder in der anderen, entweder im Fleisch oder im Geist. Wir können im Geist sein, aber nach dem Fleisch denken, eine Zeit lang, bis wir sterben. Dann ist ein Christ fleischlich, irdisch gesinnt. Wenn man sich beschäftigt mit dem, was Gottes ist, dann ist man geistlich gesinnt. Und das fördert das geistliche Leben. Der ganze Text bis zu Vers 16 etwa bespricht dieses ganze Thema. Aber ich wollte dieses lesen, um zu zeigen, was Paulus im Epheserbrief macht. Er zeigt uns, dass wir zuerst uns im Himmlischen zu bewegen haben, bevor wir überhaupt imstande sind als Christen, uns in Gott wohlgefälliger Weise hier auf der Erde zu bewegen, hier zu handeln. Im ersten Kapitel zeigt uns der Apostel unsere Segnungen und die Geschichte dieser Segnungen. Dort weilen wir einfach bei Gott und denken nach über sein Handeln in der Geschichte der Menschheit, besonders was sein Heil betrifft. Ein sehr interessantes Kapitel. Ab Vers 15 erzählt er, wie er für die Leser seines Briefes betet. Er dankt für sie, er betet für sie. Und seine Bitte ist hauptsächlich, dass ihre Augen aufgetan werden, wenn sie Gott besser kennenlernen, dass ihre Augen aufgehen für ihre Hoffnung, für das, was sie Gott bedeuten und für die große Kraft, die Gott für sie bereithält. Eine Kraft, die er offenbarte, als er Jesus auferweckte. Eine Kraft, die er offenbarte, als er uns zu neuem Leben brachte, als wir wiedergeboren wurden, als wir uns bekehrten. Das ist die Kraft, diese Auferstehungskraft, diese Dynamik, die er einsetzt für uns als Christen, in unserem Christenleben. Und davon spricht er in Kapitel 2. Und in Kapitel 2, Vers 11, wendet er diese Gedanken an, wenn er vom Thema der neuen Gemeinschaft spricht, in die wir gestellt worden sind. Wir sind ja alle Menschen, die zu einer Gemeinschaft gehören. Wir fühlen uns unwohl, wenn wir ganz alleine sind. Wir gehören zusammen irgendwie. Wir bleiben Individuen, Persönlichkeiten und wollen nicht ganz identifiziert werden mit einem anderen. Wir wissen, wir sind ich und wir wollen etwas anders sein als andere. Und doch andererseits sind wir Gemeinschaftswesen. Wir werden in eine Familie hineingeboren und wir haben es dann mit Verwandten zu tun, mit einer Gemeinschaft von Menschen. Und wir haben auch eine neue Gemeinschaft. Und Paulus erzählt uns, woher wir kamen, aus der irdischen Gemeinschaft, wie wir verändert wurden, wie es anders geworden ist und wie die neue Gemeinschaft aussieht. Ich lese die Verse 11 und 12. Darum denkt daran. Merken wir? Es gilt zu denken. Denkt daran, dass ihr früher ohne Jesus Christus wart. Vergisst das nie. Denkt daran, dass es damals ohne Christus ein furchtbares Leben war. Oh ja, ihr hattet Volksgenossen. Eure Welt war die nicht-jüdische Welt und da trieb man sein Wesen. Man hatte die Gesellschaft dort. Die Juden hatten ihre Gesellschaft, ihre Gemeinschaft. Aber beide brauchten Gott. Darum denkt daran, dass ihr einst, die ihr im Fleisch, das heißt nach dem irdischen unserer Existenz, von den Völkern wart, also nicht Juden, die Unbeschnittenheit genannt werden, von denen die Beschneidung genannt werden, eine Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, das ist der Kernsatz, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, und Fremde den Bündnissen der Verheißung, keine Hoffnung hattet, keinen Messias, keine Aussicht auf Heil, keine Hoffnung hattet und ohne Gott wart in der Welt. Letztlich hoffnungslos. Menschen, die so leben, die versuchen, ihre Probleme zu lösen damit, dass sie ganz bewusst nicht an das Geistige denken. Wir hatten vor auf dieser Reise, während wir in der Schweiz waren, ein gewisses Ehepaar zu besuchen. Wir haben früher Kontakt zu ihnen gehabt. Und wir wollten das wieder tun, aber das wird wohl nicht klappen. Unsere Zeit ist bemessen. Und meine Frau hatte irgendetwas erwähnt vom Sterben oder von etwas Geistliches in ihrem Brief, als sie davon sprach, als das abgesprochen wurde. Und dann schreibt die Frau zurück, man sollte nicht an den Tod denken, man sollte an das Leben denken. Merken Sie? Ganz bewusst abschalten. Legen Sie Zeugnis ab am Arbeitsplatz, dann befremdet das Ihre Kollegen, nicht wahr? Das ist nicht Ihre Welt. Und Sie wollen auch nicht daran denken. Am liebsten nichts mit dem zu tun haben, was das Gewissen wecken könnte. Deshalb ist der Zeitraum voll von Tönen, um uns abzulenken. Ja, nicht Pausen. Ja, nicht eine Lücke, wo das Gewissen eventuell erinnert werden könnte an Schuld und an Gott und so weiter. Ein Freund, ein Bekannter von uns, brachte Bücher mit aus Deutschland für mich nach Kanada und erzählte, beim Zoll hätte das Paket eigentlich vergessen, wenn ich der Zollbeamte gerufen hätte, hier sind noch Ihre Bücher. Ja, was sind das denn eigentlich für Bücher? Dann sagte er, Neue Testamente, wollte noch weitersprechen. Oh ja, nicht. Ja. Neues Testament, das ist etwas, mit dem will man nichts zu tun haben. Ja. Man wollte nicht erinnert werden an Gott, an geistliche Dinge, an die Bibel. Das soll bitte fernbleiben. Nicht alle denken so radikal. Das Schicksal, die Erfahrung des Lebens bringen manche in die Enge und sie werden fragend. Und sie lassen es sich gefallen, dass ihr Gewissen geweckt wird und werden suchend. Und bei denen wollen wir uns einschalten, zu denen wollen wir gehen, denen wollen wir helfen. Sind es Eheprobleme mit Familie, Wirtschaftsprobleme? Gott bringt immer wieder Menschen in die Enge und dort kann man dann anknüpfen. Ein japanischer Christ hat einmal vor Jahren sehr viel Erfolg gehabt in seinem Zeugnis. Japaner sind sehr schwer zu gewinnen. Aber er hatte gefunden, dass bei jedem Menschen irgendwo der Schuh drückt. Und wenn er in ein Gespräch kam mit einem Menschen, dann versuchte er herauszufinden, wo drückt es? Wo ist ihr Schmerz? Und dort konnte er anknüpfen und manch einen Menschen zu Jesus führen. Gott hat die Art und Weise, das zu tun, aber grundsätzlich will der Mensch nichts mit Gott zu tun haben, denn er ist ja geboren mit dem Rücken Gott zugewandt und das ist die Richtung, die er eingeschlagen hat mit der Geburt. Er ist am Weggehen und wenn er nicht immer wieder daran erinnert werden wird, dass jemand hinter ihm ist, der ihn ruft, dann bleibt er in diese Richtung und geht weiter und weiter weg von Gott. Paulus schildert das in Römer 6, von Gesetzlosigkeit zu Gesetzlosigkeit, von einer Sünde in die andere. Aber Gott ruft und hatte diese Menschen gerufen. Nun schreibt er zu denen, die sich bekehrt hatten, nun aber, das war eure Vergangenheit, nun aber ist es anders. In Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut des Christus. Begründung, denn er ist unser Friede. In diesem zweiten Satz, den Paulus hier schreibt, der erste Satz waren die Verse 11 und 12, mit dem nächsten Satz, der geht wohl bis zu Vers 16, 13 bis 16. Da ist der Kernsatz, er ist unser Friede. Übrigens, das ist eine kleine Hilfe, wenn ihr eure Bibel liest. Versucht, satzmäßig zu denken. Und finden Sie heraus, denn manche Sätze sind länger, manche sind kürzer. Der Apostel Johannes schreibt gerne in kurzen Sätzen, ist etwas leichter, ihn zu verstehen. Paulus und Petrus können sehr lange Sätze gebrauchen. Da braucht es, wie der Bruder sang, einen langen Atem. Wenn man dann aber den Kernsatz findet und dann erkennt, wie die Satzteile mit diesem verbunden sind, dann bekommt man ein Bild von dem, was da gesagt werden will. Und es hilft uns, diesen Satz 13 bis 16 zu verstehen, wenn wir den Kernsatz finden, und der ist: Er ist unser Friede. Was heißt das jetzt, dass er unser Friede ist? Das heißt einmal, dass er durch das Blut, durch sein Blut uns erkauft hat und uns erlöst hat. Das heißt, sein Opfer, sein Tod, wenn Blut vergossen wurde, dann geht es ja außerhalb des Körpers und dann stirbt der Körper. Die Opfer waren Blutopfern. Die Kehle wurde durchschnitten, das Blut floss und das Tier starb. Jesus wird verwundet durch viele Wunden, sein Blut fließt und er stirbt. Eigentlich gibt er sein Leben selbst, haucht er es aus, aber sein Blut floss und sein Körper wurde als Opfer gebracht für uns. Das heißt, der Tod, den Gott forderte vom Menschen, weil er schuldig geworden war, den Tod hat Jesus getragen. Und so ist sein Opfertod die Brücke geworden, das Versöhnungsmittel für uns, sodass wir versöhnt werden können mit Gott. Auf diese Weise ist Christus Jesus unser Friede. Aber er ist noch auf eine andere Weise unser Friede. Das lesen wir am Anfang von Vers oder in der Mitte von Vers 14, wer die Bibel dabei hat. Denn er ist unser Friede, er und nur er, der die beiden eins machte. Das ist auch ein Weg zum Frieden. Wenn zwei Menschen in Unfrieden leben, dann ist die Frage, warum? Und es kann sein, dass da irgendetwas dahinter steckt. Wenn Menschen grundsätzlich in Unfrieden miteinander leben, dann ist der Grundfehler, dass sie beide nicht Frieden mit Gott haben. Haben sie Frieden mit Gott, dann bekommen sie Frieden miteinander. Das ist eigenartig. Dann ist nichts mehr im Weg, dass sie nicht Frieden miteinander haben können. In Irland haben ja die Bürger jahrelang gekämpft. Es hieß römisch-katholische gegen Protestanten. Die Linien verliefen wohl nicht immer so einfach, aber grundsätzlich hat man das so geschildert. Ich habe einen Pastor kennengelernt, der in großem Segen wirkte in Nordirland, der auch stark beteiligt war in der Politik, von Gott gebraucht wurde. Aber er war Pastor einer Gemeinde und hat Gottes Wort klar und deutlich verkündet, in großem Segen. Da bekehrt sich ein Katholik und tritt bei zu dieser Gemeinde. Es bekehrt sich ein Protestant. Die zwei waren Soldaten gewesen und jeweils auf ihrer Seite der Front gewesen, des Kampfes. Jetzt waren sie beide in dieser Gemeinde, beide versöhnt mit Gott, saßen nebeneinander in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft. Ist das nicht schön? Sobald man mit Gott versöhnt ist, braucht es keinen Kampf, keinen Hass, keine Feindschaft mehr gegeneinander. Jesus ist unser Friede in dem Sinne, dass er unsere Feindschaft mit Gott aufhebt, er gibt sein Leben als Opfer, und dann kann er uns verändern und kann uns eins machen untereinander. Und das trägt dann zum Frieden bei, wenn wir eins werden. Erst müssen wir innerlich verändert werden und dann werden wir eins in einer neuen Gemeinschaft. Er ist unser Friede. Ein drittes. Denn er ist unser Friede, er, der die beiden eins machte und die Scheidewand des Zauns auflöste. In einem gewissen Sinne gehört das noch zu dem, was eben gesagt wurde, aber ich will das extra etwas verdeutlichen. Die Scheidewand des Zauns, das ist nun etwas griechisch ausgedrückt. Wir sprechen manchmal so im Deutschen, aber vielleicht nicht allzu oft. Man sollte es also verdeutlichen. Die Scheidewand ist der Zaun ist die Scheidewand. Das heißt, Jesus hat eine Trennwand aufgelöst. Was ist das für eine Trennwand? Er sagt es gleich, das ist ein Komma nach dem. Die Feindschaft, Vers 15. Die Feindschaft war eine Trennwand, eine Scheidewand, ein Zaun. Ja, was für eine Trennwand, was für eine Feindschaft. Er fährt weiter, und zwar, die Feindschaft hat er aufgelöst, den Zaun, und zwar in seinem Fleisch. Das hat Jesus getan. Hat die Feindschaft aufgelöst in seinem Fleisch. Nun, da denken wir schon an das Kreuz. Was geschah am Kreuz? Da hat er sich selbst anstelle von anderen gegeben. Paulus fährt fort, indem er das Gesetz mit dessen in Satzungen gefassten Geboten außer Kraft setzte. Er setzte das Gesetz außer Kraft. Wieso? Sollte das Gesetz nicht mehr Gültigkeit haben? Jesus sagt, er sei nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Also müssen wir an etwas anderes denken. Wie setzt Jesus das Gesetz außer Kraft? Was tut das Gesetz? Das Gesetz spricht uns schuldig. Frage, was kam zuerst? Das Gesetz Moses oder der Sündenfall? Der Sündenfall war zuerst in der Geschichte der Menschheit. Mit anderen Worten, das Gesetz kam zu wem? Zu bereits gefallenen Menschen, zu Sündern, die Menschen, die bereits Sünder waren. Jetzt sagt das Gesetz, du sollst nicht Sünder sein, du sollst fromm sein, du sollst artig sein, du sollst Gott lieben, du sollst gehorsam sein. Ja, aber der Mensch ist ja schon ein Sünder. Es bleibt noch übrig, für das Gesetz die Strafe zu künden. Und das Gesetz sagt, wer diesem nicht nachkommt, der muss des Todes sterben. Jetzt steht der Mensch unter eine Todesverurteilung. Er ist zum Tode verurteilt durch das Gesetz Gottes. Gott hatte gesagt, wer dieses tut, der wird leben. Aber niemand tut es. Kein einziger. Jesus kommt in die Welt und sagt zu den Menschen, keiner von euch hält das Gesetz. Es gibt keinen, der es tut. Sie sind sämtlich des Todes schuldig. Das Gesetz ist also gültig. Und kündet an, Menschen müssen sterben. Jetzt kommt Jesus und ein Mensch, ein Sündloser, ein Gottesmensch, der beides Gott und Mensch ist, nimmt die Schuld sämtlicher Menschheit, sämtlicher Menschen auf sich und stirbt. Frage, ist das Gesetz erfüllt? Es ist kraftlos geworden. Was das Gesetz forderte, ist geschehen. Im alten Schottland gab es eine Formulierung. Es gab noch die Todesstrafe, zum Beispiel durch Erschießen. Jetzt war jemand, der hatte die Todesstrafe verdient und er wurde hingerichtet. Und das geschah kurz vor Sonnenaufgang. Das war die Sitte. Und dann konnte in der Zeitung stehen, so und so wurde heute Morgen vor Sonnenaufgang gerechtfertigt. Das war die Ausdrucksweise. He was justified. Er wurde gerechtfertigt. Jetzt war er gerechtfertigt. Er hatte das Gesetz erfüllt. Das Gesetz sagte, du musst sterben, und er starb. Jetzt hat er getan, was das Gesetz forderte, ja? Es hat ihm nicht viel geholfen, nicht wahr? Er ist jetzt tot. Aber immerhin ist das Gesetz erfüllt. Und jetzt hat das Gesetz keine Handhabe mehr an diesen Menschen. Es ist kraftlos. Es ist außer Kraft gesetzt. Das hat Jesus getan. Das Gesetz hat uns gefasst. Junge, du wirst sterben. Und ein anderer kommt und stirbt an meiner Stelle. Und das Gesetz ist erfüllt. Während des amerikanischen Bürgerkrieges gab es einen sonderartigen Fall. Ich weiß nicht, wie man Soldat wurde. Wahrscheinlich sind viele freiwillig gegangen, aber offenbar wurden einige doch aufgerufen. Das kann ich nicht erklären. Auf jeden Fall wird ein gewisser junger Mann aufgerufen. Aber er hat eine Familie und er möchte lieber nicht gehen. Und dann ist in diesem Fall etwas Eigenartiges geschehen. Ein anderer Lediger sagt, ich gehe für dich. Und er hat seinen Namen übernommen. Und er zog in den Krieg als unter diesem Namen und fiel. Er starb, wurde getötet. Aus irgendeinem Grund kam man wieder auf diesen ursprünglichen Mann, der die Familie hatte, rief ihn wieder auf. Er meldete sich und sagt, bitte, ich bin schon gestorben. Schauen Sie nach in Ihren Urkunden. Ich bin schon gestorben. Tatsächlich, der Mann war gestorben. Unter einem anderen Namen natürlich, aber unter diesem Namen, ja. Und man konnte ihn nicht mehr haben. Das heißt, das Gesetz konnte nicht mehr greifen. Er war frei. Das ist ein ausgezeichnetes Beispiel. Jesus hat unseren Namen gleichsam genommen und an unserer Stelle ist er gestorben. Und jetzt greift das Gesetz nicht mehr. Es ist kraftlos geworden. Jesus hat es außer Kraft gesetzt. Dieses Gesetz war irgendwie verantwortlich für die Feindschaft. Paulus beschreibt das in Römer 7. Man erfüllt nicht das Gesetz und nun ist man ein Feind Gottes. Das Gesetz macht einen als Sünder zu einem Feind Gottes. Schau einmal, du bist ein Feind Gottes, weil du nicht tust, was er sagt. Dieses Gesetz war wie eine Wand zwischen Nichtjuden und Juden. Und die Juden warfen den Heiden immer wieder vor, ihr seid nicht Israeliten, ihr habt kein Gesetz und so weiter. Aber sie hielten selbst nicht das Gesetz. Ja. Aber irgendwie war es eine Wand zwischen Juden und Gott und zwischen Juden und Nichtjuden. Paulus nimmt sich nicht die Zeit, das alles so in Detail zu beschreiben. Aber wenn wir darüber nachdenken, merken wir, was er denkt. Oder können ungefähr uns vorstellen, was er meint. Diese Feindschaft, die das Gesetz feststellte, ist weg, weil Jesus für uns gestorben ist. Wir sind versöhnt mit Gott und miteinander. Und so ist der Weg frei zu einer neuen Gemeinschaft. Morgen Abend, so der Herr will ich fortsetzen mit diesem Satz, der ist noch nicht zu Ende. Denn Paulus bespricht jetzt gleich die Absicht, die Gott hatte, mit diesem Opfertod von Jesus Christus, als er die Feindschaft auflöste, die Ursachen klärte und als der Weg frei war für diese Gemeinschaft, was er damit beabsichtigte. Es wird sehr interessant und wir wollen beten, dass der Herr auch morgen einen Segen für uns bereithält.